Herzlich willkommen bei State Connect und ich bin Christina, die Geschäftsführerin von der Firma. Heute neben mir sitzt die Julia, meine Kollegin. Und wir haben für euch ein paar Horrorgeschichten vorbereitet. So ganz creepy Geschichten aus dem Leben von Immobilienmaklern. Was hältst du davon, Julia?
Ja, also ich würde mal sagen, Horrorgeschichten klingt ja sehr abschreckend, sind aber Geschichten, die natürlich passieren können. Also viele Makler erleben das vielleicht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und heute haben wir ein paar Geschichten, ja, was halt da passieren kann im Worst Case.
Und was schon bei Julia passiert ist.
Ja.
Also nicht nur passieren kann, das ist schon tatsächlich geschehen. Und als ich mir die Geschichten oder wir die Geschichten besprochen haben, was wir so euch erzählen wollen, habe ich mir jetzt meine Notizen angeschaut und da stand ein Satz: Obdachlose, der dich vielleicht absticht. Mal gucken, was das für eine Geschichte ist und was Julia uns berichten wird. Aber wir starten vielleicht erstmal mit einer Geschichte, die tatsächlich schon vielen Maklern eventuell passiert ist oder ab und zu auch bei Verkäufern oder Käufern auch passiert ist. Vielleicht habt ihr sowas schon erlebt. Schreibt gerne auch eure Kommentare. Wir sind gespannt, wer auch sowas schon mitgemacht hat. Und wir starten mit der ersten Geschichte von Julia.
Ja, also die erste Geschichte war ein Objekt in Leverkusen. Also ich glaube, das kennt man. Das ist so eine Nachbarstadt von Köln.
Ja.
Und da war ich sehr lang dran, war so ein Wohn- und Geschäftshaus, zwei Wohnungen, ein Ladenlokal und das war auch alles dann schon abgewickelt, also das wurde schon verkauft. Also
Wir haben das Objekt verkauft, genau, ja.
Genau, so ein Notartermin hat stattgefunden.
Ich war da auch drin, ich habe dort auch eine Besichtigung durchgeführt, also ein schönes Objekt auf jeden Fall, Ladenlokal wurde komplett neu gemacht, Wohnungen wurden vermietet, schönes Wohn- und Geschäftshaus.
Also genau.
Ein gutes Objekt, ja.
Also ich würde sagen, die Mieter oben, die Wohnungen, das waren eher einfachere Mieter. Also es waren größere Familien auf der ersten Etage und die andere Wohnung war dann eine alleinerziehende Mutter, die mit ihren Kindern da gewohnt hat. Und also wie gesagt, das wurde schon verkauft, also das war alles abgeschlossen. Es wurde auch schon der Kaufpreis bezahlt, also bis zu diesem Punkt hat alles super geklappt. Und der nächste Schritt ist dann eben, dass man die Übergabe plant in der Regel. Und das hatte ich dann auch vorbereitet, also Protokoll, einen Termin und so weiter. Das war an einem Wochenende. Und wir waren dann eben vor Ort, haben uns da auch getroffen mit den Käufern, mit der Eigentümerin bzw. der Frau vom Eigentümer. Und in der Regel geht man dann noch einmal durch, manchmal auch durch die Wohnungen und guckt eben, ob noch irgendwas ist, was noch geklärt werden sollte. Und ich bin in der Regel dann auch immer etwas eher da, einfach nochmal zu schauen, was kann man schon aufschreiben, was Schlüssel, was Zählerstände angeht und so weiter. Und ja, in diesem Fall war es so, dass ich ankam und im Ladenlokal war und es schien auch alles in Ordnung zu sein. Und dann bin ich in den Keller und stand bis zu den Knien im Wasser. Aber wirklich, also das war nicht einfach nur ein kleiner Wasserschaden oder so, sondern ich stand wirklich im Wasser so. Und das ist natürlich so der Horror oder die Horrorvorstellung für jeden, der ein Objekt verkauft oder kauft, wenn du das Objekt verkaufst und dann am Tag der Übergabe so etwas passiert. Weil du erwirbst ein Objekt in der Regel für ein paar hunderttausend oder manchmal sogar mehr Euros. Und dann kommst du dahin und dann ist einfach alles unter Wasser.
Woher kam das Wasser? Wie ist das dann letztendlich entstanden?
Oder? Ja, das war eben unklar. Also ich habe dann auch den Eigentümer selbst angerufen, der nicht da war. Also seine Frau war da, aber die wusste das natürlich auch nicht. Weil ich war am Tag davor noch da und da war nichts. So, und das war halt dann die Frage, die geklärt werden sollte. Er hat sich dann aber auch direkt darum gekümmert. Also es war klar, dass der Verkäufer sich darum kümmern muss. So. Und das haben die dann relativ schnell gemacht. Die haben jemanden geschickt und dann haben die komplett alles abgepumpt und halt geguckt, okay, wo kommt das Wasser her? Und es war dann tatsächlich so, dass die Mieterin der zweiten Wohnung oben, die hat in die Toilette immer diese von den Kindern, diese Feuchttücher, nicht Toilettenpapier, sondern diese Feuchttücher, die sich aber nicht auflösen, auch in die Toilette geworfen. Und dadurch ist das Abflussrohr irgendwann so verstopft, dass es aufgegangen ist und dann kam alles raus.
Also das war nicht nur Wasser, sondern...
Bei mir, wo ich war, da war zum Glück nichts, aber die haben dann komplett das Rohr aufmachen müssen.
Ja.
So, und natürlich in dem Rohr, und da war das, die haben mir auch Fotos geschickt und Videos. Das war tatsächlich, ich würde sagen, nicht
Das
so
ist nun ein
ansprechend.
Horror.
Das war sehr ekelhaft, ja, es war wirklich sehr. Also ich war froh, dass ich da nicht dabei sein musste oder nicht da war, aber die
Ja.
haben mir dann eben Fotos geschickt, wie die dann mit den Gummistiefeln in voller Montur, mit so spezieller Kleidung, wirklich auch Fachleute geschickt haben, die dann komplett das Rohr aufgemacht haben, geguckt haben.
Ja. Okay. Ja, aber letztendlich schön ist es, dass der Eigentümer das alles dann erledigt hat und sich darum gekümmert hat, weil es tatsächlich nicht für jeden Verkäufer selbstverständlich ist, dass nach der Kaufpreiszahlung, wenn solche Sachen passieren, muss natürlich der Eigentümer sich noch drum kümmern. Beziehungsweise, ja, das ist dann die Frage, weil man sagt ja, nach dem Besitzübergang ist es so, dass der Käufer sich um alles kümmert und nicht mehr der Verkäufer. Ich finde, dass es ethisch so wäre, dass der Verkäufer sich darum kümmern sollte. Und wir hatten tatsächlich einen guten Verkäufer gehabt, der das Ganze noch erledigt hat. Und die Geschichte ist dann zum Ende gekommen und positiv ausgelaufen. Ich meine, die haben das dann aufgemacht, komplett alles sauber gemacht. Und ja, sollte letztendlich nicht wieder passieren in dem Objekt. Ja.
Also tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, also die Käufer waren dann schon trotzdem sehr zufrieden mit uns, weil die haben danach ja auch noch weitere Objekte besichtigt und wollten auch noch andere Objekte
Ja, das
kaufen.
stimmt. Ja, wir hatten mit denen noch Kontakt gehabt, ja. Weil letztendlich wir als Makler tragen ja keine Verantwortung für sowas, aber schön, wenn es gut abgewickelt ist, dann, wenn es zu keiner Streitigkeit kommt, wer das erledigen muss, Verkäufer oder Käufer, und dass jemand auf sich dann die Verantwortung übernimmt und das erledigt, das ist halt wichtig. Ja, aber das ist schon so, dass es für Makler ist so eine Situation nicht angenehm. Man kommt zur Übergabe und dann stimmt irgendwas nicht oder es gibt irgendwelche weitere Unannehmlichkeiten und man will einfach eine Übergabe machen, die letztendlich normalerweise zwischen so halbe Stunde und eine Stunde dauert. Und dann, wie viele Stunden hast du da verbracht an dem
Ich glaube, das
Tag?
waren schon 3 Stunden oder so.
Ja, bis das alles sich geklärt hat und jemand dann die Verantwortung oder beziehungsweise jemand dann zu dieser Baustelle sozusagen geschickt wurde. Ja, spannend. Also das ist alles, was so in unserem Maklerleben passieren kann, beziehungsweise im Immobiliengeschäftsleben passieren kann. Es gibt noch eine weitere Geschichte von Julia, die ziemlich spannend ist, beziehungsweise auch für uns gefährlich wäre letztendlich,
Ja.
für alle Parteien gefährlich wäre. Was ist das genau, Julia? Worum geht es?
Das war ein Objekt in Köln und das war der Fall, dass das Objekt frei war. Also ich habe das schon besichtigt gehabt, kannte das Objekt eigentlich ganz gut und hatte dann auch tatsächlich durch unsere Off-Mark-Kunden einen Investor, der das oder 2 Investoren, die zusammenarbeiten, die das besichtigen wollten. Und das war ein ursprünglich Einfamilienhaus mit einem großen Grundstück, so wo man vielleicht noch was hätte entwickeln können. Und an diesem Tag, also der Besichtigung, das war halt alles eigentlich geklärt mit dem Eigentümer auch. Aber ich muss dazu sagen, der Eigentümer war nicht sehr zuverlässig und hat sich danach herausgestellt. Und ich war halt früher da zum Glück auch vor dem Termin, also 20 Minuten früher, einfach um nochmal alles ja, durchzugehen, um zu gucken, ob alles passt, draußen beim Grundstück. Und es war dann so, dass in der Zwischenzeit er das Haus vermietet hat an 2 separate Mieter. Also er hat das quasi innen abgetrennt und hat das quasi an 2 Familien vermietet. Und es war so, dass die Mieter leider gar kein Deutsch konnten. Also ich denke, die waren beide Flüchtlingsfamilien zu dem Zeitpunkt und kamen erst gerade in Deutschland an. Und das ist halt dann manchmal schwierig mit der Kommunikation, wenn gar kein Deutsch, gar kein Englisch, also gar
Welche
nichts.
Sprache war das?
Die
Weißt du
waren
das
aus
noch?
Syrien.
Ja.
So und.
Weil das ist so, dass wir mit Julia schon viele Sprachen können. Ich meine, wir können Englisch, wir können Italienisch, Russisch, weiß Russisch, Ukrainisch und
Deutsch,
Polnisch
Englisch.
auch, genau. Also wir können schon viele Sprachen. Also das hilft öfters, so mit den Mietern zu kommunizieren oder mit den einigen Eigentümern oder Käufern. Aber ja, also einige Sprachen bleiben noch, Syrisch und Türkisch hat Julia sogar angefangen zu lernen.
Stimmt. Ich glaube, es hängt auch davon ab. Also mit der Erfahrung kann man dann immer relativ gut oder besser mit den Leuten kommunizieren, auch wenn jetzt vielleicht eine sprachliche Barriere da ist,
Ja.
dass man wirklich versucht, den Leuten das zu zeigen und
Vor
zu
allem
zeigen.
aktuell mit Google Übersetzer läuft es ja super.
Zum Beispiel, ja, oder dass man wirklich guckt, okay, wirklich, auch Körpersprache ist oft sehr wichtig, dass man denen zeigt, okay, man tut denen nichts, man möchte jetzt nur eine Besichtigung machen. Ich
Ja.
denke, das ist immer auch wichtig.
Ja.
Auf jeden Fall, das war natürlich da wirklich so ein bisschen ein Thema, sage ich mal. Und die waren natürlich so irritiert, weil die sind gerade eingezogen und die wussten nichts von dem Termin. Und das war auch so ein bisschen die Sache von dem Eigentümer, dass er das vielleicht nicht so gut kommuniziert hat, dass da ein Termin stattfindet. Und die wussten natürlich nicht und die waren dann so ein bisschen, die hatten Angst, die waren verängstigt und waren noch, ja, verwirrt auch, was passiert jetzt hier? Und dann konnte ich das tatsächlich über einen Kollegen, der eine Frau hat, die dann auch das quasi mit dem besprechen konnte, habe ich angerufen. Und dann haben die da auch gesagt, dass wir rein können, zumindest in eine Wohnung. Und bei der anderen Wohnung, da war der Mann leider nicht zu Hause und dann war das einfach nicht möglich, dass ich mit den zwei Investoren rein kann. Aber grundsätzlich habe ich gesagt, wenn die dann das Grundstück sehen und eine Wohnung, dann können wir auch vielleicht noch einen Termin finden, wo wir das sehen. Und die meinten so, ja, perfekt. Und dann sind wir auch rein in die Wohnung und sind auch nach oben. Und die haben uns dann auch sehr nett empfangen und sind durchgegangen. Es waren auch, wie gesagt, eine große Familie, also viele Kinder. Und bei solchen Terminen ist das dann oft so, dann, ja, wenn so viele Leute zusammenkommen, da ist halt immer wo was los. Also die Kinder spielen, die Frau kocht, der Mann macht noch irgendwas. So, da ist immer Action, dann noch die Interessenten und man geht dann eben durch und versucht noch alles zu erklären und zu zeigen. Und ich weiß noch, dass die Frau sogar, die hat dann Abendessen gekocht und hat uns sogar noch etwas in die Hand gegeben. Also es war sehr, sehr nett. So schnell geht das dann manchmal. Zuerst eben so diese Hürden und dann isst man quasi schon zusammen. Also ganz schön eigentlich. Aber es war dann so, dass wir eben fast fertig waren und wollten nach unten und wir waren auf der Treppe. Und ich weiß nicht mehr, das war so ein kurzer Moment und einer von den beiden Investoren ist da irgendwie ausgerutscht und ist einfach die ganze Treppe hinunter geflogen
Oh mein
und
Gott.
lag dann wirklich so da und hat sich auch wirklich so aufs Steißbein gegriffen, also quasi in dieser Region, wo man auch nicht weiß, so soll man sich jetzt bewegen. Also ich bin keine Ärztin, so ich wusste halt nicht, normalerweise man soll sich nicht bewegen, wer weiß, wenn da irgendwas ist. Bei der Wirbelsäule ist auch nicht ungefährlich, so. Und der hatte wirklich Schmerzen, so. Und ich dachte mir, wenn der schon Schmerzen hat und das so zeigt auch, dann heißt das was, weil ich denke, normalerweise würde er jetzt dann aufstehen und sagen, ja, ist okay,
Ja.
so.
Ach krass, ja.
Ja, deswegen da war, das ist dann schon wirklich, wo man dann viele Hindernisse oder viele Hürdenthemen hat oder die immer kommen und man muss immer relativ flexibel drauf reagieren.
Ja.
So, also ich glaube, viel geht da über so den
Ja, und hier ist
Urinstinkt.
noch die Frage, okay, wer trägt jetzt die Verantwortung, wenn mit einem Kunden irgendetwas bei einem Termin passiert? Klar, das war jetzt aus Versehen. Das war nicht so, dass die Treppe nicht gesichert wurde oder sonst
Nee.
irgendwas, sondern wirklich, das kann ja jedem überall passieren.
Ja.
Aber natürlich möchte man nicht sowas mit den Kunden erleben, weil ja, also hauptsächlich natürlich wird er wieder direkt gesund. Und ich weiß nicht, wie ist das da dann ausgelaufen? Also wie
Ja, der
war.
ist dann noch kurz sitzen geblieben. Es war dann auch sehr nett. Also die Familie war dann, also die Mieterfamilie war dann so, dass die meinten, also haben auch Eis geholt. Wir haben gesagt, er soll erstmal sitzen bleiben.
Ja.
Er hat dann auch noch hinten sein Handy, sein Portemonnaie rausgeholt, seinem Kollegen gegeben und haben ihm dann noch ein Glas Wasser gegeben. Und ich denke dann, als er da Eis drauf hatte, nach, ich glaube, so 15 Minuten und sich wirklich mal so auch beruhigt hatte, ist ja auch immer ein Schock, ist er
Ja.
dann ganz leicht aufgestanden und dann haben wir ihn auch noch gestützt und noch sind nach draußen gegangen. Und ja, dann quasi haben wir noch zum Auto begleitet und der Kollege hat ihn dann quasi nach Hause gefahren.
Ja.
Und ich habe dann auch noch die Tage danach mit denen gesprochen und nochmal nachgefragt und ja, der hatte dann noch ein paar Tage leichte Schmerzen, also auch blaue Flecken hat er mir erzählt, aber es hat sich dann beruhigt, also es war dann tatsächlich zum
Okay, nichts
Glück, Gott
Schlimmes
sei Dank,
passiert.
nichts
Ja, zum Glück
Schlimmes,
tatsächlich, ja.
aber Natürlich, in diesem Moment ist das wirklich sehr, sehr unangenehm.
Also ich glaube, in diesem Moment haben alle so einen Schockzustand. Also nicht nur er, sondern alle Beteiligten und die das auch mitgesehen haben, ja.
Weil man wirklich nicht weiß, was da passiert.
Ja.
So, und ich glaube, das ist so wirklich die schlimmste Vorstellung, wenn man einen Termin hat und dann weiß, okay, bei dem Termin, passiert. Man sieht, okay, jemand verletzt sich dabei oder du weißt gar nicht, was wirklich am Ende dann rauskommt.
Ja, das stimmt. Ja. Aber zum Glück ist alles dann gut gelaufen. Wollten die dann das Objekt kaufen oder wie ist das dann?
Tatsächlich nicht. Also die wollten das Objekt nicht kaufen. Aber ich hatte dann danach auch mit denen noch andere Objekte besichtigt. Also später dann hatten wir auch einige Aufmerksamkeit.
Sind die zu unseren Investoren geworden sozusagen? Ja.
Genau, die waren bei uns schon Investoren, haben das besichtigt. Das hat dann nicht 100% gepasst vom Objekt.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich mit denen dann auch noch andere Objekte besichtigt, wo die wirklich auch interessiert waren.
Ja.
Also man sieht das dann trotzdem... Ja. Wenn dann der Schock überwunden ist und wenn dann das alles verarbeitet ist, kann man dann trotzdem weitermachen und wie gesagt,
neue Objekte. Und wir sind schon eher auf langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet. Deswegen ist es schön, wenn wir langfristige Kontakte mit unseren Käufern und Verkäufern behalten können. Das ist tatsächlich wichtig. Und so kommen wir zu der dritten Story. Ich denke, meine Lieblingsstory mit dem ganz speziellen Objekt. Da bin ich gespannt. Was ist passiert, Julia? Was war das für ein Objekt? Wie waren die Besichtigungen dort? Wie war es für dich generell?
Ja, also es ist ein Objekt, das kam tatsächlich über Empfehlungen, also auch über Netzwerk wieder. Und das ist im Ruhrgebiet. Und ich würde sagen, eher in einer Lage, die, wie soll ich sagen, also jetzt keine Top-Lage. Und ich würde schon sagen, eher mit einfacherem Mieterklientel ist. So. Die Objekte waren aber komplett leer. Also das muss ich dazu sagen, war ein größeres Objekt. Also es waren insgesamt, ich denke, 20 Wohnungen. Aber komplett frei die Häuser, komplett renovierungsbedürftig. Also da musste man komplett...
Also sanierungsbedürftig eher, ja.
Ja, komplett. Also man müsste komplett kernsanieren. Stimmt. Und ja, wir haben viele Leute, haben dann auch, wie gesagt, hatte auch viele Termine da, also wirklich viele Termine. Und das Ding bei diesem Objekt war, oder bei diesen Häusern...
Weißt du ungefähr, wie viele, damit die Zuhörer so eine Vorstellung haben?
Wie viele Besichtigungen?
Was Makler so alles durchmachen manchmal.
Nach ich würde sagen, 40, 50.
Ja.
Mindestens.
40, auf jeden 50. Fall. Interessenten 40, 50 Besichtigungstermine, ja, das ist schon krass.
Also Termine, Anfragen gab es, glaube ich, sogar noch mehr. Also
ja, intern Anfragen sowieso, genau. Das war schon ein beliebtes Objekt für die Anfragen, ja, weil es viele Interessenten gibt, die sanierungsbedürftige Objekte suchen. Der Preis letztendlich hat mehr oder weniger gestimmt und deswegen gab es viele Termine. Aber wie war es da, als du da zu den Terminen gekommen bist?
Also die Termine waren so, dass also die Häuser waren frei, die Häuser waren komplett sanierungsbedürftig, also mussten kernsaniert werden. Und das Ding bei den Häusern war, dass die Eingänge, also die Türen, die waren offen. Also das Objekt war nicht abgesperrt oder abgesichert. So. Das heißt, man konnte einfach rein, rausgehen, da lagen auch Sachen, sage ich jetzt mal. So, da hat niemand sich wirklich so jetzt vor Ort darum gekümmert. So könnte man sich das vorstellen. Und man hat auch gesehen, dass bei einigen Fenstern mal jemand irgendwie was reingeworfen hat oder die Scheibe eingeschlagen hat. Und dementsprechend, also als ich da rein bin und herumgegangen bin, war es immer so ein bisschen, also das war in der Winterzeit, das ist noch wichtig zu erwähnen, war es immer so ein bisschen, okay, was erwartet mich jetzt? So, es gab auch viele Stellen, wo vom Dach eben Wasserschaden war oder eine Stelle offen war, wo es dann reingeregnet, reingeschneit hat und also wirklich desolat die Häuser so. Und das Ding war aber dadurch, dass im Winter und gerade in diesen Gegenden es auch viele Menschen gibt, die eben dann vielleicht keine Wohnung haben oder keine Obdach, also obdachlos sind, dann suchen die sich solche Objekte natürlich, weil klar, das ist jetzt kein schönes Objekt, aber es ist immer noch besser als ich habe gar kein Dach über dem Kopf, es ist warm, So, da waren auch in einigen Räumen, hat man auch gesehen, also die Gerüche waren tatsächlich wirklich schlimm, weil da lagen noch Sachen rum von früher, irgendwelche alten Essenssachen, so waren irgendwelche alten Matratzen irgendwo, die in irgendwelchen Räumen lagen, so. Und da hat man schon gesehen, okay, dass da hier und da irgendwelche Leute vermutlich gewohnt hatten oder sich halt irgendwie dann zum Schlafen da quasi ja, reinbegeben haben. Und das war halt nie sicher, ob da jetzt jemand da ist. Also ich hatte tatsächlich Glück, in fast allen Fällen, wo ich da war, war nie jemand da so. Ich habe aber auch immer, war früher da und habe halt nochmal bin durchgegangen, habe geguckt, okay, wie sieht's aus, wo ist was. Wir haben dann auch mit dem Eigentümer tatsächlich, so einmal hat er ein Gerüst aufgestellt, also er wollte dann selber auch was machen noch. Und das Gerüst sollte dann quasi so ein bisschen zu dem Schutz oder zur Absicherung des Objektes auch dienen. Nur ich musste selber auch dann tatsächlich lustigerweise immer bei den Terminen über das Gerüst reinsteigen, damit ich in das Haus kann. Und ich dachte mir, wenn ich das schon mache, dann machen das Menschen, die keine andere Wahl haben, auf jeden Fall. So,
Also
und
ist keine große Hürde, sagen wir so,
das
ja.
ist keine, also es ist, ich würde sagen, es ist schon eine Hürde, aber es ist nicht unüberwindbar. So, und ich denke, ja, das, also ich kann mir halt vorstellen, wenn jemand keine andere Wahl hat, dann wird er das auf jeden Fall versuchen. So, und das war, also mir war das schon irgendwie klar, weil es waren halt im Winter, kann es halt wirklich manchmal sehr, sehr kalt sein. So, und da geht es halt ums Überleben. Und das ist wirklich nachzuvollziehen, so.
Also warum die das machen, klar. Aber hattest du mal die Situation, dass jemand da war?
Also ich hatte dann einmal einen Termin und da war das tatsächlich so, ich hatte dann eine Besichtigung mit einem Investor und also ich muss dazu sagen, oben waren manchmal Fenster offen oder die Türen waren offen, also es war halt sehr, okay, es konnte mal irgendwie Wind reinkommen oder es hat mal reingeregnet, also es war wirklich offen, so. Und es war dann so, wir waren dann schon in der Besichtigung und ich habe halt gemerkt, unten im Erdgeschoss eine Wohnung, wo ich immer rein konnte, die war aber abgeschlossen. Und normalerweise die Rollläden außen waren da auf einem gewissen Niveau. Das heißt, ich wusste, okay, da ist das so und so. Und die waren aber zu. Also die waren dicht. Also ich wusste, jemand war da auf jeden Fall drin. So, jemand hat sich da quasi diese Wohnung genommen für die Zeit. Und für mich war das so, ich habe auch dann einmal versucht, die Tür aufzumachen, aber es war wirklich zu. Und ich dachte mir, okay, es sind wirklich viele, viele Wohnungen. Wir können alles andere zeigen. Wir gehen einfach mal durch. Also vom Zustand waren die alle, würde ich sagen, identisch, könnte man sagen. Und also auch für den Investor wäre das jetzt nicht so ein großer Unterschied gewesen. Er hätte dann trotzdem den größten Teil gesehen. Und es war dann aber so, wir waren dann eben oben in einer anderen Wohnung und es gab dann ein Geräusch. Und der Interessent, der Investor war dann auch tatsächlich aufgeregt. Also der war dann auch so, dass er mich gefragt hat und meinte dann eben zu mir so, ja, bitte können Sie nachgucken, ich habe ein Geräusch gehört, was ist da los? Und ich bin dann natürlich klar, in diesen Momenten, wie halt immer, ist das so, man muss flexibel reagieren, man muss dann stark sein, man muss dann tough sein, man muss zeigen, dass nichts ist, auch wenn man vielleicht in diesen Momenten selber gar nicht, man weiß gar nicht, was einen erwartet. Also ich wusste jetzt nicht, ist jemand da? In der Regel sind diese Menschen, die bewaffnen sich, weil die denken, okay, da kommt jemand, der die rausholen will. Die wissen ja nicht, ob ich jetzt der Eigentümer bin, ob ich von der Polizei bin, ob ich die Maklerin bin. Die kennen mich nicht. So, und in der Regel wollen die sich eher verteidigen, weil die Angst haben. So, und für mich war das so, okay, ich wusste halt nicht, wer da jetzt da ist, ob die Person bewaffnet ist, was halt mit der Person ist, die da wohnt oder die da jetzt quasi da in der Wohnung sich befindet. Und bin dann nach unten und dann tatsächlich war die Tür offen und ich habe dann auch jemanden gesehen, der gerade nach mir raus ist und der hatte auch irgendeine Waffe in der Hand. Also der war quasi, hat irgendwas gehabt, um sich zu schützen. So. Und ich war dann auch froh, dass ich den nicht direkt
Also
getroffen
face to
habe,
face,
dass ich
ja.
dann nicht vor dem stand oder so, weil ich habe dann
Hat er
auch.
einfach das Objekt verlassen oder was
Der
hast du
ist dann
gemacht?
raus, also es war quasi wie so ein kleiner, wie so eine Einfahrt oder wie so ein Zugang über die Treppe und dann quasi, ich weiß nicht, waren das 20, 30 Meter. Und ich habe den halt gesehen, der ist dann raus, hatte was in der Hand, aber ich muss auch dazu sagen, der hat sehr lautstark mit sich selber geredet. Also ich denke, der war auch drauf vielleicht. Also hat irgendwelche Drogen konsumiert oder ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall, er war jetzt mental gesehen, würde ich sagen, nicht wirklich 100% da. Und war dann auf jeden Fall froh, dass der Investor erstens ihn auch nicht gesehen hat und zweitens, also ich ihn jetzt auch nicht so gesehen habe.
Ja.
Weil man weiß halt nie, was dann passiert, so, und das war für mich, da würde ich sagen, also ich habe schon viele Situationen erlebt, so auch manchmal, wo es, würde sagen, brenzliger wurde, aber das war wirklich der einzige Fall, wo ich wirklich so ehrlich dachte, das könnte kritisch werden, also von meinem Gefühl.
Also es gab Lebensgefahr auf jeden Fall.
Von meinem Bauchgefühl einfach, wo ich mir dachte, so, das kann ich nicht abschätzen. Also ich kann Dinge immer ganz gut einschätzen, so von meinem Gefühl, wo ich weiß, okay, das ist jetzt nicht unbedingt, was man sich wünscht, aber ich habe das noch so für mich mehr oder weniger unter Kontrolle, also ich kann es halt einschätzen für mich selbst und mich quasi dann halt sicherer fühlen, aber in diesem Fall wusste ich wirklich nicht, was passiert, und da wäre alles möglich gewesen, also da war ich wirklich so, okay, da war ich auch so, ja, dass ich mir dachte, okay, das war gut, dass der dann raus ist. Und ja, genau, das war
ja,
so
also, eine Geschichte. Generell, als wir das Objekt aufgenommen haben, haben wir natürlich nicht so am Anfang das Gefühl gehabt, dass da jemand wohnt. Das stellte sich später heraus, dass es wirklich komplett leer ist, gar nicht abgesichert ist. Und dann hat Jürgen gemerkt, okay, da können tatsächlich auch Leute wohnen in diesem Objekt, Obdachlose. Und das haben wir quasi mit der Vermarktung des Objektes festgestellt.
Ja.
Und ich fand das sehr mutig, dass die Julia das Objekt weiterhin betreut hat, weil zum Beispiel ich hätte das nicht gemacht, weil, also so mutig bin ich nicht, um da mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten, die ich gar nicht kenne und die illegal in dem Objekt wohnen. Das ist ja nicht üblich eigentlich.
Ja.
Und dass die Julia das weiterhin gemacht hat, ist natürlich mutig, aber tatsächlich würden wir eher in der Zukunft solche Objekte gar nicht aufnehmen, weil da bestand auf jeden Fall Lebensgefahr. Und Julia macht einfach immer so 110% und die wollte das Objekt unbedingt verkaufen. Und wir hatten tatsächlich sehr gute Nachfrage bei der Immobilie, haben wir dann weitergemacht. Aber für uns haben wir uns vor allem nach dieser Geschichte entschieden, dass wir solche Objekte einfach nicht mehr aufnehmen, wo es wirklich kritisch werden kann, wo es Lebensgefahr besteht und wo die Eigentümer sich auch nicht wirklich um die Objekte kümmern, weil letztendlich könnte man das Objekt einfach komplett absichern und das wäre dann alles in Ordnung. Dass die Immobilie komplett gern sanierungsbedürftig ist, ist ja kein Thema. Wichtig ist nur, dass es zumindest irgendwie abgeschlossen werden könnte. Das ist halt das. Ja, also es ist auf jeden Fall auch eine neue Erfahrung für uns und jetzt wissen wir oder werden auf jeden Fall in der Zukunft auch darauf achten, wer ist der Eigentümer, wie ist das Objekt so, und wenn es komplett offen ist, dann wissen wir, dass in komplett offenen Objekten auch die Leute sich aufhalten können, denen das nicht erlaubt ist, sozusagen. Ja,
ja, genau.
Deswegen werden wir sehen. Hoffentlich in der Zukunft bekommen wir nur ganz schöne Objekte. Eigentlich müssen die nicht schön sein. Ich meine, hässliche Objekte sind Renditeobjekte und das machen wir auch gerne. Nur ohne Lebensgefahr. Das ist jetzt das Ziel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, das waren jetzt Geschichten, die im Worst Case passieren, also wirklich die schlimmsten Fälle, also wenn jemand, wie gesagt, Keller mit Wasser voll und dann Treppe und Obdachloser.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was natürlich den Job auch interessant macht, dass man Dinge erlebt, dass man Dinge sieht.
Ja, das freut mich, dass du das positiv siehst. Ich sehe die drei Geschichten nicht so positiv. Aber ja, also als Makler erleben wir natürlich ganz viel und wir haben noch mehr Geschichten, aber wir wollten euch ein bisschen so die Realität auch zeigen, was im Maklerleben alles passieren kann. Und das ist nicht nur so, was die Julia mir so die ganze Zeit sagt, Selling Sunsets, man kommt in eine Villa, wie sagst du noch, so 10 Minuten Termin und dann kassiert man die Provision von ein paar Millionen, oder? Wie funktioniert das im Fernsehen?
Also ich glaube, im Fernsehen funktioniert alles ein bisschen anders als dann im echten
Leben.
Genau,
nach dem Termin geht man über Typen sich aufregen.
Genau.
Das ist das. Aber ihr habt ja gehört, 40, 50 Termine und dann noch mit solchen Geschichten, das erleben wir tatsächlich auch. Ich hoffe in der Zukunft nicht mehr so, aber viele Termine machen wir manchmal auch schon. Also bei einigen Objekten Das dauert lange erstmal die Vermarktung, man kann manchmal wirklich lange dauern. Und wenn die Nachfrage sehr gut ist und sehr hoch ist, dann macht man einfach so viele Termine. Das ist halt so.
Ja, wir haben dadurch natürlich wieder unser Netzwerk erweitern können, haben viele, auch wenn jetzt
Ja, viele
viele,
interessante
genau.
Kontakte, viele Investoren kennengelernt, die dann weiterhin was suchen. Ja, das ist natürlich,
Oder auch
dadurch
vielleicht
macht es auch
verkaufen
Spaß.
wollen,
Ja.
so. Also von dem her, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man das dann sieht, dass man diesen Wert auch sieht, nicht immer nur, okay, das Objekt und dann wird es verkauft und wie
Ja.
ist da dann die Quartage zum Beispiel, sondern wirklich auch sieht, okay, man hat dann viele Termine, aber diese Kontakte, diese Termine auch nutzt und fragt, okay, was suchen Sie denn und wo suchen Sie denn und
Ja.
oder vielleicht haben Sie was zum Verkauf, weil wie gesagt, allein dadurch haben wir schon wieder unser Netzwerk erweitern können
Ja.
und können Objekte auch off-market dann anbieten.
Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Kommentare und auf eure Geschichten natürlich. Schreibt uns gerne hier oder gerne auch per E-Mail info@estateconnect.de. Wir freuen uns. Bis dann.